Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Gerd Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Was war das für eine Aufregung im vergangenen Sommer, als uns die E-Scooter-Welle erreichte und einer, der es gar nicht abwarten konnte, endlich auf seinem elektrischen Roller durch das Berliner Regierungsviertel zu brausen, das war Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Ich fände es jetzt mal cool, wenn ich endlich mit meinen Elektro-Scootern fahren könnte.
Inzwischen ist die Euphorie etwas abgekühlt, was nicht nur am winterlichen Wetter liegt. Alkoholisierte E-Scooterfahrer machen die Innenstädte unsicher, parkende Roller versperren die Fußwege oder landen auch schon mal in der Isar, wie unser Reporter Tobias Krone in München beobachtet hat.
Es ist noch dunkel an diesem Wintermorgen. In einer Gewerbehalle der Münchner Vorstadt leuchten hunderte roter und grüner Lichter in engen, regelmäßigen Abständen. Daniele Capasso, ein Mann Mitte 40 mit Dreitagebart und grauem Kapuzenpulli, steht stolz inmitten Reihen von weißen E-Scootern.
Das wäre jetzt unser Lager, das kleine, das ist also sehr groß. Da werden die Scooter aufgeladen und da werden die Scooter vorbereitet und die werden dann rausgeliefert.
Um 6 Uhr früh beginnt die Schicht von Daniele Capasso beim Anbieter Lime. Rasch scannt er mit seinem Handy die Codes einer Reihe E-Scooter ein, die in den vergangenen 3 Stunden an der Steckdose hingen. Dann schiebt er sie in seinen Mietsprinter. Ein paar Meter weiter fährt ein Kollege eine Proberunde mit einem frisch aufgeladenen Roller. Ein anderer Kollege schraubt an einer Bremse herum.
Und dann ist am Morgen früh, kommt auch immer ein Mechaniker, bevor man die in die Zone, wo man rausliefert, rausgeht, testet er alles, ob die Bremse funktioniert, ob das Licht fahrtüchtig ist.
Wo müssen Sie immer mal wieder ran?
Am meisten sind es immer die Bremse. Letzte Zeit sind auch viel Display, wo beschädigt worden sind. Aber unsere Mechaniker sind Profi und die machen das alles.
Im Laderaum des Transporters stehen eng gepackt 40 E-Scooter. Los geht's. Etwas missmutig registriert Daniele Capasso die Tropfen auf der Windschutzscheibe.
Eigentlich wird es schönes Wetter sein sollen. Regen.
Kein schönes Wetter, um die Elektroroller in der Stadt zu verteilen. Aber auch kein schönes Wetter, um mit den Elektrorollern durch die Stadt zu fahren. Lohnt sich das Geschäft mit den hippen Modefahrzeugen im Winter überhaupt? Ein Anruf bei Jascha Seifi, dem Deutschlandchef von Lime.
Was man definitiv sagen kann, ist, dass Scootersharing ein saisonales Geschäft ist. Das haben wir auch kommen sehen. Wir haben Erfahrungen aus Wintermonaten in anderen Ländern gesammelt, beispielsweise in Frankreich oder in skandinavischen Ländern, und wussten schon, was auf uns zukommt. Und es hat sich tatsächlich auch bestätigt, auch in Deutschland ist Scooterfahren ein saisonales Geschäft.
Das heißt, im Winter greifen deutlich weniger zum E-Scooter. Wie viel weniger genau, das lässt Jascha Seifi offen. Doch mit dem ersten Halbjahr in Deutschland ist er sehr zufrieden.
Wir sind ja in Lime mit in über 120, 30 Städten unterwegs und haben in Berlin zum Beispiel nach 80 Tagen die 1-Million-Fahrten-Marke geknackt, was für uns weltweit Rekord war. Auch das zeigt, wie gut unser Service hier in Deutschland aufgenommen wurde.
Mit einer ersten Bilanz tun sich auch Branchenkenner noch schwer. Fakt ist, in München waren es im Sommer 3 Anbieter zu Beginn. Inzwischen sind 7 Anbieter im Rennen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei aber immer noch gemischt, sagt der Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt München, Andreas Mickisch.
Wir auch als Verwaltung haben im Laufe des Sommers schon eine erkleckliche Anzahl von Beschwerden bekommen, die sich aber überwiegend darauf beziehen, dass die Nutzer die Roller nicht korrekt abstellen. Also nicht genügend Freiraum lassen zwischen Bushaltestellen etwa oder einfach den Gehweg verstellen.
Gerade für Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte seien falsch abgestellte E-Scooter ein Problem. Dennoch gesteht man auch in der Stadtverwaltung zu.
Die Anbieter sind sehr bemüht, das geregelt ablaufen zu lassen.
Dieses Bild versucht auch Mitarbeiter Daniele Capasso zu vermitteln. Wenn er frisch aufgeladene E-Scooter wie hier am Münchner Olympiapark aufstellt, dann nah beieinander in Reih und Glied, die Lenker alle zur selben Seite gelehnt.
So, ich stelle das immer schön wieder auf, dass es präsent ist, dass es auch gut aussieht.
Auch Lime-E-Scooter in der Nähe schiebt Capasso oft zu Dreiergruppen zusammen. Mehr dürfen laut der freiwilligen Selbstverpflichtung von Anbietern und Stadt nicht an einem Ort stehen. Um Benzin zu sparen, sammelt Daniele Capasso E-Scooter, deren Akku leer ist, nebenbei mit seinem Sprinter ein. Er deutet auf sein Smartphone.
Das ist so die App von Lime. Da wird angezeigt, zum Beispiel rot oder violett. Da kann man drauf tippen, dann sieht man da, wie viel Prozente die Akkus noch haben. Und dann holen wir die ab, dass man eigentlich die wieder aufladen kann im Lager.
Manchmal lassen sich die E-Scooter, die als violette Punkte auf dem Stadtplan seiner Handy-App erscheinen, nicht einfach finden.
Die sind ja überall verteilt. Es kann sein, der ist im Gebäude drin, es kann sein, der ist in dem Haus, es kann sein, der ist verbuddelt mit Laub, weil die Leute das auch verstecken. Es kann sein, dass er in Isar ist, wo man das auch rausfischen muss.
E-Scooter im Fluss. Solchen Vandalismus beklagt man bei Leim deutschlandweit, sagt Deutschlandchef Jascha Seifi. Dennoch sei der Umgang mit den Rollern hierzulande im internationalen Vergleich noch zivilisiert. Der Verkehr ist durch die modischen Roller allerdings auch in Deutschland nicht sicherer geworden. In München wie in vielen anderen Großstädten greifen die Kunden gern nach einer Maß Bier noch zum E-Scooter. Rund 800 Fälle von Alkohol am Lenker habe es bisher gegeben, heißt es bei der Stadt. Die Folgen reichten von Bußgeldern bis hin zu Führerscheinüberprüfungen. Andreas Mickisch.
Und da kann man wirklich nur noch mal appellieren an alle Nutzer, dass sie das im Kopf behalten, dass sie hier mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs sind.
In diesen Tagen will die Stadt mit den Anbietern diskutieren. Sie überlegt, Abstellzonen für E-Scooter einzurichten, was gerade an Knotenpunkten wie dem Hauptbahnhof für mehr Ordnung sorgen könnte. Darüber würden sich auch die Anbieter freuen. Im Gegenzug fordert die Stadt aber,
dass die Anbieter das auch mit entsprechenden technischen Möglichkeiten versehen, dass man also wirklich außerhalb dieser Abstellzonen den Roller nicht abstellen kann. Da wird man dann sehen.
Die Apps könnten entsprechend programmiert werden. Davon halten die Anbieter aber gar nichts. Von Parkverbotszonen für Elektroroller halten sie nicht viel.
Wenn Sie jetzt beispielsweise um den Kölner Dom eine Verbotszone definieren, dann kann da keiner mehr den Scooter abstellen, was erstmal gut ist. Was aber leider auch dazu führt, dass sich dann die Scooter genau um die Verbotszone herum ansammeln. Das heißt, sie verschieben das Problem am Ende des Tages nur woanders hin.
Mit Verbotszonen verschöbe sich das Problem nur in die Nebenstraßen hinein. In München hat man zur Oktoberfestzeit eine temporäre Verbotszone eingerichtet. Die habe sich bewährt, ebenso wie die permanente Obergrenze für E-Scooter im Innenstadtbereich, sagt Andreas Mickisch von der Stadt München.
Wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass möglicherweise noch andere Anbieter kommen und wir die zahlenmäßige Beschränkung aufheben würden, dann würde das explosionsartig möglicherweise die Anzahl in die Höhe steigen. Und dann wären eben die Themen wie verkehrsbehinderndes Abstellen noch deutlich herausfordernder zu bewältigen.
Schwierige Zeiten für E-Scooter, Tobias Krone berichtete aus München. Die Luft in den deutschen Städten muss sauberer werden, sonst drohen Fahrverbote für Diesel-Pkw. Eine Möglichkeit für die Kommunen, das zu verhindern, sie modernisieren ihre Busflotten, tauschen die alten Dieselgefährte gegen neue Elektrobusse ein. Klingt überzeugend, ist aber komplizierter als gedacht, denn die großen Anbieter wie MAN oder Mercedes haben die Entwicklung von E-Bussen glatt verschlafen. Polnische und chinesische Anbieter sind da weiter, erfüllen aber nicht immer die gewünschten Qualitätsstandards, ist zu hören. Deshalb schauen jetzt einige erwartungsvoll in Richtung Türkei. Dort, am Bosporus, in der Nähe von Istanbul, sitzt die Firma Kazan und die baut Elektrobusse. Karin Senz hat sich bei Kazan umgeschaut.
Sie hören, dass sie nichts hören, also fast nichts. Denn die türkischen Elektrobusse sind genauso leise wie auch Elektroautos. Das demonstriert das Unternehmen Kazan stolz auf seiner Teststrecke. Die ist auf dem Gelände seines Werks in Bursa, südlich von Istanbul. Da baut Kazan im Moment zwei Varianten an Elektrobussen, 6 und 8 Meter lang. Bis zu 300 Kilometer weit sollen sie mit einer Ladung kommen. Die Batterien dafür kommen von BMW. Kazan-Chef Muzaffer Apaçoğlu freut sich über diesen Partner.
Wir arbeiten gut zusammen in einer Win-Win-Situation. BMW hat keine kleinen Nutzfahrzeuge. Wir haben für unsere Elektrofahrzeuge einen guten und verlässlichen Partner gebraucht. Beide Firmen haben da einen Kompromiss gefunden.
BMW ist nicht der einzige Kontakt der türkischen Busbauer nach Deutschland. Kazan arbeitet seit kurzem auch mit der Quantron AG im schwäbischen Augsburg zusammen. Sie gehört zum traditionsreichen erfolgreichen Unternehmen Haller.
Um uns am deutschen Markt zu positionieren, brauchen wir einen verlässlichen Partner. Darum haben wir Haller ausgewählt. Das ist eine 136 Jahre alte Firma, spezialisiert auf das Geschäft mit Bussen. Wir haben hohe Erwartungen an den deutschen Markt. Der dürfte unser Geschäft mit den Elektrofahrzeugen voranbringen.
Die Quantron AG nennt sich selbst Technologiepartner für Kunden in den Bereichen Lkw und Busse. Die hat sie bisher von normalen Verbrennungsmotoren auf Elektro umgerüstet. Unternehmenschef Andreas Haller ist aus Augsburg mit einem kleinen Team in die Türkei gekommen. Er schaut sich in den Fertigungshallen in Bursa um. Seit Herbst, seit der großen Busmesse in Brüssel, ist Quantron der offizielle Importeur der Karsan Elektrobusse.
Die Nachfrage ist höher wie das, was man aktuell eigentlich im Markt bekommt. Wir beziehen uns immer auf Europa, jetzt nicht nur regional bezogen, sondern europabezogen ist die Nachfrage extrem hoch. Also die großen Ausschreibungen der Städte, Kommunen sind jetzt schon draußen, auch sehr große Stückzahlen natürlich.
Bedarf an solchen Kleinbussen gäbe es auch auf Flughäfen oder im Werksverkehr, erklärt Haller weiter. Karsan habe den Vorteil, dass es auch sehr individuelle Kundenwünsche berücksichtigen kann, erklärt der Firmenchef, auch mit Blick auf seine Belegschaft.
Aktuell haben wir 1150 Mitarbeiter. Die meisten davon haben rund 20 Jahre Berufserfahrung. Wir haben Erfahrung, nicht nur bei Karsan, auch bei anderen Firmen wie VW. Auf türkischem Boden gibt es viele internationale Marken, die Autos oder kleine Nutzfahrzeuge produzieren. Es gibt genug ausgebildete Arbeitskräfte, um die Anforderungen der Großen zu erfüllen.
To fulfill these requirements of the giants.
Aber es gibt Probleme, mit denen die Autobranche in der Türkei zu kämpfen hat, politische. VW hat seine Pläne auf Eis gelegt, ein großes Werk noch mal 300 Kilometer weiter südlich von Bursa zu bauen. Apache Orlu hofft, dass die Wolfsburger noch kommen.
Obviously it will be an advantage. First of all, it's kind of confidence.
Das wäre ganz klar ein Vorteil. Erstens würde das Vertrauen in den türkischen Markt demonstrieren und in die gut entwickelten Subunternehmer in der Türkei. Das wäre ein Vorteil für sie, Volkswagen zu beliefern. Und auch für die Arbeiter wäre das vorteilhaft. Also wäre das für alle gut, wenn eine große Marke nach so vielen Jahren auf türkischem Boden investiert. Ich hoffe, das lockt auch andere Investitionen in die Türkei.
It's a good point that a big brand is investing to Turkish soil since so many years. I hope it will capture other investments in Turkey.
Andreas Haller hat die politische Situation nie abgeschreckt. Er hat seit 15 Jahren geschäftliche Beziehungen zu türkischen Unternehmen.
Ich habe es mit Geschäftsbeziehungen zu tun, Geschäftskollegen, die sehr europäisch denken. Und ich suche mir dann schon die Geschäftskollegen dann so aus, die für mich dann relevant sind für Deutschland und für Europa. Das ist für mich dann ganz wichtig.
Im Karsan-Werk in Bursa werden nicht nur eigene Busse produziert, sondern auch Fahrzeuge für Nissan, Fiat oder Peugeot. Allerdings noch mit normalen Verbrennungsmotoren. Vor allem im Land sind Elektroautos noch kein Renner, sagt Haller.
Da ist die Türkei vielleicht nur ein bisschen hinten dran, was der Pkw-Bereich anbelangt, ÖPNV auch. Aber die Türkei ist ein Automotive-Land. Also die Türkei produziert hier in hohen Stückzahlen für die weltweite Automobilwirtschaft. Und dementsprechend natürlich auch gutes Engineering-Wissen vorhanden. Das ist sehr positiv für die Türkei.
Auch der Karsan-Chef schaut etwas neidisch auf Deutschland, wenn es um die Entwicklung in Sachen E-Mobility auf den Straßen geht.
Das ist noch zu früh für die Türkei. In Deutschland gibt es viele Anreize, Fahrzeuge zu elektrifizieren. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit für eine größere Brandbreite an Elektrofahrzeugen in der Türkei. Nicht nur für die Fahrzeuge und die Anreize, sondern auch für die Infrastruktur. Darum richten wir unseren Fokus auf den europäischen Markt.
Vorsichtig kritisiert er, dass von der Regierung in Ankara zu wenig kommt. Das könnte sich aber bald ändern, denn Präsident Erdogan will in 2 Jahren ein eigenes, rein türkisches Elektroauto auf den Markt bringen. Dazu soll beispielsweise dann auch die Infrastruktur, was Ladesäulen angeht, ausgebaut werden.
Karin Senz über Elektrobusse aus der Türkei.